Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist der vierte Teil dieses spannenden Interviews. Solltest du die vorigen Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt, geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit Teil 4.
Ja, jetzt sind wir bei der Usability.
Ne? Ja, das eben, genau. Ja. Ja, das
es gibt ja eine Geschichte, wo jemand so einen Garagentüröffner gekauft hat, ja, der über Smartphone funktioniert.
Ja.
Das fand sich. Also ich frage mich jetzt, warum will ich das über Smartphone steuern, warum will ich Komplexität zu etwas hinzufügen, was eigentlich so auch funktioniert.
Ja.
Das ist immer mein, aber das muss nicht mein, die allgemeine Meinung sein. Aber jedenfalls, der hat das halt über Smartphone gesteuert und dann hat er sich über diese App wohl in einer Bewertung mokiert, was für ein Klumper das ist auf gut Deutsch. Und das war halt nur so ein kleiner Anbieter und der Eigentümer und ein Entwickler hat sich so drüber geärgert, dass er dem einfach den Zugang abgedreht hat. Und dann war es halt mit Garagen da öffnen. Der ist in seine Garage immer reinkommen. Ja, weil es nicht passiert, wenn ein Garagenöffner kaputt, dann ganz normal, dann kann ihm keiner was abdrehen.
Ja. Aus dem Strom. Und die Zugänge natürlich bei so Smart-Anwendungen von außen sind halt auch, womit wir wieder bei der NIS 2 sind und womit wir wieder in dem Bereich sind. Und also da bin ich dann auch wieder froh, wenn es die ein oder andere Regulierung gibt, um sicherzustellen, dass gewisse Grundlagen eingehalten werden.
Ja, gerade im Smart-Home-Bereich gibt es ja auch so diverse Anbieter, die man online kaufen kann, wo man zum Beispiel die Passwörter nicht ändern hat können. Die waren hardcoded, wenn man sich vorstellen.
Ja.
Und das wird dann ins Internet gesteckt. Das heißt, im Prinzip hast du mit diesen Standard-Passwörtern Häuser aufsperren können.
Alle.
Was ja Irrsinn ist.
Das ist ein Wahnsinn.
Oder keine Ahnung, Babyfon abhören, ja, solche Sachen. Ich hoffe doch, dass das dann durch diese Regulierung dann nicht mehr möglich ist.
Mhm.
Weil da wird dem Konsumenten schon viel abverlangt, auch das selber zu erkennen und zu entscheiden. Weil ganz viele stecken sie an, es funktioniert wunderbar, ist ja eh einfach gegangen. Hey, dann ruft ja, was ich IT in der Firma immer habt, zu Hause funktioniert das, ja, hätte schon gehen, aber ob es sicher ist, weiß keiner. Ne?
Ja.
Sicherheit ist ja per se unbequem. Man muss Dinge, muss sich Passwörter merken oder verwalten, man muss das auch ändern,
ja,
muss die Sicherheitsfeatures überwachen, muss Updates installieren, eigentlich alles unangenehmes Zeug. Also je länger darüber rede, was mache ich denn eigentlich da?
Und
ja. Aber es ist halt notwendig.
Es ist notwendig, ja, und das ist wichtig, weil sonst funktioniert die Digitalisierung nicht. Ja?
So ist es,
Weil sie am Ende des Tages aufgrund von Sicherheitsbedenken scheiterten.
Ja, oder sie wird eben dann, es wird ein Boomerang, der zurückkommt. Ja. Und es ist dann eben nicht mehr bequem, wenn man draufkommt, dass wer andere da die Steuerung übernommen hat.
Ja.
Oder die Tür aufgebracht hat oder was auch immer. Wenn es nur zur Belustigung war, ist ja wurscht. Also es ist jedenfalls nicht fein.
Das ist psychologischer Desaster, oder?
So ist es.
Das Wohlfühlfaktor ist dann weg.
Es gibt ja im Internet so Videos von jemandem, der sich zur Aufgabe gemacht hat, solche Sicherheitslücken aufzudecken,
ja,
indem er tatsächlich dann mit den Leuten einfach anfängt zu sprechen, denen er gerade im Wohnzimmer zuschaut, weil er halt einfach leicht reinkommen ist.
Ja.
Die Reaktionen sind ja köstlich, ne? Die haben Spocken den Baseballschläger aus. Wo ist der? Sag ich, sagt er, nein, ich bin's da in deinem Smart Home Dings. Ja. Ich rede mit dir, ich sehe dich gerade. Ich wollte nur sagen, du bist angreifbar. Ich sehe nicht, dass es tut. Und manche kriegen einen halben Herzinfarkt. Dann wird ihnen erst bewusst, wie offen sie sind.
Ja. Na gut. Und das sind Dinge, die die Menschen einfach auch irgendwann nochmal lernen müssen, kennenlernen müssen, wissen müssen, wie man damit umgeht.
Mhm.
Und es ist die Entwicklung ja doch so schnell, auch für jeden von uns. Du bist jetzt in dem Bereich ganz spezialisiert. Ich sehe es ja eher von der rechtlichen Seite und bin jetzt in der Technik auch so, dass ich schauen muss, dass ich dort gewisse Dinge verstehe und mitkomme.
Ja, so siehst du, geht es mir eben umgekehrt.
Ja. Ja, schon, aber das ist eine Aufgabe. Ja. Wenn ich jetzt mich damit beruflich mit den Dingen auseinandersetzen würde, würde ich es vielleicht in einem oder anderen Bereich, digitalen Bereich, nicht machen. Das ist mir nicht interessiert. investieren oder würde die Zeit nicht investieren. Und das machen ganz viele Leute. Und damit bleiben sie aber in Wahrheit hinten. Da hat die Schule eine riesen Aufgabe und ja, hätten auch die Medien, glaube ich, eine große Aufgabe.
Ja. Aufklärung. Ich habe so den Eindruck, auch in den Medien oder in der Kommunikation sind ja oft die fetten, knalligen Schlagzeilen wichtig. Glaubt man, oder wahrscheinlich wird schon so sein. Ja. Nur sind die in dem Fall nicht dienlich, weil die eher Angst erzeugen. Und Angst kann, wenn sie zu groß wird, dazu neigen, dass man entweder sich totstellt, was ganz viele in dem Bereich tun, sondern mir wird schon nichts passieren, oder davonlaufen oder angriffig werden. Das hilft uns alles nichts weiter. Mhm. Es geht darum, um bewusst zu werden, was kann ich tun und auch zu wissen, was kann ich nicht tun, wo sind die Grenzen. Ich meine, wenn ich auf die Straße rausgehe, weiß ich auch, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Ich kann nicht alles verhindern, aber ich kann aufmerksam sein, zum Beispiel. Und so dürfen wir das halt auf der virtuellen Straße, das Internet auch lernen, wie wir uns da bewegen.
Das ist genauso, ja. Und diese Lernkurve, die muss passieren.
Ja.
Weil die Digitalisierung ist da, sie wird weitergehen. Und da ist es ganz wichtig, dass die Menschen das einfach mitmachen und da helfen unter Umständen Regulierungen schon auch. Die kann man nicht per se als unsinnig abtun oder als rein nur belastend abtun.
Ja, weil die Straßenverkehrsordnung haben wir auch. Wir wissen auch, wie wir sie auslegen müssen, so grob. Praktisch, dass wir alle wissen, bei Rot sollte man stehen bleiben.
Also ja, schon, zum Beispiel. Ja.
Da haben wir uns eigentlich so grundsätzlich mal drauf geeinigt, dass das zumindest in Mitteleuropa
das ist. Das
also weit im Süden ist es eher Empfehlung, aber das hilft schon. Ne?
Ja.
Und so ähnlich. Kann man gut vergleichen.
Und wie gehe ich mit meinen Daten um?
Ja.
Das ist etwas, was natürlich bis, sage ich jetzt einmal, vor einigen Jahren keine große Rolle gespielt hat, aber es wird halt zunehmend wichtig.
Ja? Solches, ja.
Welche Daten produziere ich? Wo hinterlasse ich meine Daten? Wo sind meine Daten abgespeichert? Und diese Befähigung sollen ja all diese Gesetze auch bringen, ja, die Datenschutzgrundverordnung, dass ich eben Auskunft bekomme von einem Verantwortlichen, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitest du von mir.
Ja. Ja.
Aber auch das Datengesetz, dass ich sagen kann, okay, ich fahre jetzt mit dem Auto herum, tralala, und produziere da mordsmäßig viele Daten und kann aber mit denen nichts anfangen. Mhm. Jetzt vielleicht als Verbraucher ist es oft schwieriger, aber als Unternehmen ist es extrem wichtig, dass ich meine Daten habe, um Dinge weiterzuentwickeln und mir auch zu überlegen.
Ja, es ist ja als Wirtschaftsstandort und damit auch wieder für unsere ganze Gesellschaft da wichtig, dass unsere Unternehmen, unsere auch und Forschungseinrichtungen auch Möglichkeiten haben, in dem Bereich was zu tun. Eben, deswegen ist mir das geil extra in den Kopf gekommen, weil man sich ja auf das auslegt, dass man das eben zum Teil auch mitunter auch Mitbewerber Daten miteinander austauschen und zu den Regeln, die sie sich selber ausverhandeln.
Ja.
Eben sagen, ja, ich habe da das Datenpaket, das sind so und so viele, keine Ahnung, Maschinendaten von CNC, 5-Achs-Maschine drin, Hausnummer. Und dann kommt halt der Mitbewerber oder vielleicht kommt der ganz andere hat eine spezielle Idee damit.
Ja.
Und dann verhandeln die aus, ob und unter welchen Bedingungen derjenige welche die Daten verwenden darf.
Ja.
Da können wieder ganz neue kreative Ideen draus werden. Das finde ich schon spannend.
Dort liegt ja viel Innovationspotenzial.
Ja.
Ich meine, die Europäische Union tut ja bei all diesen Entwicklungen immer einen Vorspann machen und da stehen also Milliarden immer drinnen, ja, die an Wertschöpfung kommen würden, wenn man das also entsprechend alles umsetzt und macht. Und das ist schon tatsächlich so, also die Datenwirtschaft und damit zusammenhängend auch die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung ist sowas Ähnliches wie die Erfindung des Rades oder des Computers überhaupt, Technisierungen. Also das ist schon ein, glaube ich, bin ich davon überzeugt persönlich, ein weiterer Schritt in der Gesellschaft, um halt die Wertschöpfung und die Wirtschaft noch einmal auf ein anderes Niveau zu heben.
Ja, das ist einfach eine Entwicklung, da kann man jetzt schon dagegen sein oder dafür sein, es ist halt einfach. Und ich glaube, wir sind im Moment gerade an einem Punkt, da hat man den KI-Thema jetzt, es ist ja nichts Neues, die KI. Ich habe eh schon mal in einem Podcast erzählt, da oben in dem Kastel gibt es ein Buch, das habe ich, lass mich nicht lügen, in den Anfang 90er Jahren gelesen. Heißt Künstliche Intelligenz. Und da drin ist eine Geschichte beschrieben von Eliza. Einer oder der kennt das vielleicht. Das war schon so ein erster Chatbot, in Anführungszeichen. Mhm. In den 60er Jahren. Die Rechenleistung von damals war überschaubar. Also wir haben ein Vielfaches von dem in unseren Hosentaschen inzwischen. Mhm. Und trotzdem war das schon eine Chatmaschine, die die Leute in kürzester Zeit in ein Gespräch verwickelt hat, wo dann, also die erste Probandin ihren Chef, also die hat es mit seiner Assistenz, hat gesagt, probier mal, den Chef rausgebeten hat, weil es sehr persönliche Gespräche geführt hat mit dem System dann. Da läuft auf einen ganz simplen Algorithmus, kann man es ja fast nennen, eine ganz simple Logik. Ich habe ein paar Schlüsselwörter rausgeklaubt und dann immer noch Fragen gestellt. Da sieht man, wie wichtig es ist, dass man Leuten zuhört und Fragen stellt. Gell? Und inzwischen ist das natürlich exponentiell vorangegangen. Und wir Menschen haben ja das Thema mit der Exponentialität uns vorzustellen oder das wahrzunehmen. Das heißt, wenn man jetzt das sagt, okay, jetzt haben wir schon die 60 Jahre herumtan und jetzt kann das Ding, ja, jetzt kann es halt ein bisschen mehr, aber viel ist auch nicht, dann sind wir vielleicht überrascht oder wahrscheinlich ziemlich sicher, was in einem Jahr passiert oder was in 5 Jahren passiert. Es wird sicher viele geben, die den von mir aus also ChatGPT ausprobiert haben, Version, weiß nicht, eins oder was das war, und so sagen, mein Gott, das kann ja nichts.
Ja.
Und das abgeschrieben haben, so gesagt.
Halluziniert.
Ja, genau. Tut sie manchmal wirklich.
Ja, das ist so.
Schreiben das Thema ab und sind dann in 5 Jahren überrascht, was da von mir abgeht. Ja. Warum ist das jetzt auf einmal so schlau? Weil es eine exponentielle Entwicklungskurve ist und durch diese große Aufmerksamkeit und viel Geld, das da jetzt reingeht, ist die
Kurve
noch schneller, noch steiler geworden. Da geht ja im Moment unglaublich viel Geld rein. Das war die letzten Jahrzehnte schon, aber jetzt ist es nochmal massiv. Und war ja sehr stark im industriellen Umfeld und die Bilderkennung und so weiter. Gibt es schon lang.
Ja.
Jetzt durch diese Konsumierisierung da, wie es beim Smartphone war, kennen wir es halt alle.
Geht's. Ja, ich meine, diese generative künstliche Intelligenz ist ja auch nur eine Seite der Wahrheit, die regelbasierte, die ja in ganz vielen Produkten schon drinnen ist. Ja. Und die wird ja auch noch weiterentwickelt und noch viel, viel. Irgendwann wird man bei den aus dem Computer nicht mehr den Draht verlegen müssen.
Ja.
Oder so,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also als kleines Beispiel, ja, ja, wie das dann weitergeht und wo es eigentlich immer drinnen ist.
So ist es, ja.
Wir sind halt jetzt im Banne der Large Language Models, die plötzlich irgendwelche Bücher schreiben. Jetzt habe ich gelesen, hat mich schon beeindruckt, dass die Bücher, die mit Hilfe von dieser generativen künstlichen Intelligenz geschrieben worden sind, jetzt mehr sind schon auf Amazon im Verkauf als die normalen Bücher.
Ach so?
Ja, also das soll extrem, also da gibt's so viele Verkäufer, die lassen sich irgendwelche Bücher schreiben, so immer so in dem Stile Rosamunde Pilcher oder sowas, nehme ich mal an. Ja, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber also irgendwie Liebesromane, die halt jetzt nicht so super was kreativ sind, da wo man jetzt vorgibt und die künstliche Intelligenz, die schreibt einem das, aber in 2-3 Stunden hat man so einen Roman. Und den verkauft man dann über Amazon und die machen da offenbar gutes Geschäft.
Interessant, ja. Spannend. So kann man Auto werden.
Ja.
Aber es ist wieder beim Urheberrecht, ne?
Ja.
Wo kommt denn digitales
Urheberrecht? Ja, da gibt es dann die spannende Frage, wer ist denn Urheber dann
genau, an
diesem Ding?
Ja, wirklich, das wird sicher noch viel ausverhandelt, nicht?
Auf jeden Fall. Ja. Und dieser Dreiklang, der schon in der Datenschutzgrundverordnung sehr stark hervorgekommen ist, Technik, Organisation und Juristerei, der wächst immer mehr zusammen. Und das ist eines der für mich jetzt in meinem beruflichen Alltag eines der spannendsten Entwicklungen auch, neben allen einzelnen Entwicklungen. Ich habe das kennengelernt, dass man doch immer sehr stark Schuster bleibt bei deinem Leisten, dass du Rechtsberatung macht oder sowas. Heutzutage ist die Rechtsberatung aber ohne IT-Input und unter Umständen in manchen Bereichen auch ohne Business-Organisations-Input nicht mehr möglich.
Mhm. Ja. Also ich glaube auch, dass unsere Gewerke noch mehr Verständnis füreinander aufbauen dürfen und Verständnis füreinander. Ich muss sagen, ich habe ja bis zur DSGVO-Geschichte, die für mich 2016 begonnen hat, also waren ja 2 Jahre Übergangsfrist, die vergisst man oft, habe ich sehr wenig Berührungspunkte, bis hin eher so, um Gottes Willen, jetzt muss ich einen Rechtstext lesen. Oder gerade nichts mit Anwälten zu tun haben. Das war irgendwie so ein Spannungsverhältnis.
Ja, ja.
Und dann eben in dieser Auseinandersetzung, ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt gedacht, jetzt musst du das verstehen und habe eine Ausbildung zu der Datenschutzgrundverordnung gemacht und da ist es immer 2001. Und Datenschutzgrundverordnung, das war ganz spannend, in dieser Ausbildung auf der Uni war ein Jurist und ein Praktiker, nennen wir es mal so, IT-Mann, ja. Anführungszeichen, ja. Die wir als gemeinsam gehalten haben.
Ja.
Und so langsam habe ich dann das Spiel so verstanden, nicht? Also, das ist so hin und her spielen und dann den Scherz, dass man eben einige Vorträge dann gehalten zum Thema gemeinsam mit den Juristen und das waren immer wieder andere. Jetzt so als Jux fürs Publikum so Stricherlisten führt, wie oft er dann sagt, kommt drauf an.
Ja. Klassische Juristensage.
Und man muss es halt beweisen können.
Ja.
Und, das hat mich amüsiert und gleichzeitig auch irgendwie die Verkrampfheit etwas genommen. Ich dachte, ja, eigentlich, wir kochen hier alle mit Wasser. Und es gibt ja immer so eine Art Philosophie dahinter, wie man was herangeht. Und das finde ich ganz spannend.
Klar.
Weil ja auch sehr ähnlich ist, finde ich jetzt, grundlegend. Nicht? Man hat etwas Komplexes, also es ist halt die Rechtstexte und dann Entscheidungen, das ist komplex, da sind ja Menschen auch noch dabei. Wir haben halt die Technik plus User und die Entwicklung. Und dann muss man eine gewisse Philosophie herangehen nicht? Und schauen, ja, was passt denn jetzt? Und wie verhält sich es in dem Fall? Und eigentlich sind wir sogar nicht so unähnlich.
Nein, definitiv nicht. Und das Wichtigste ist ja, das muss ich, also ist für mich und auch für uns in der Kanzlei ein ganz großer Leitfaden, das Ergebnis muss den Mandanten nützen. Der muss damit was anfangen können, er muss das verwenden können, weil natürlich in allen sehr speziellen Bereichen gibt es schon die Tendenz, dass man sich dann in irgendwelchen Spezialisten-Themen verliert, ja, und das ist etwas Interessantes, weil man es ja selber macht, aber als Berater muss er bewusst sein, du musst etwas liefern, was verwendbar ist, mit dem der was anfangen kann.
Ja.
Und das ist in diesen Gemengelagen eben dann oft nur so, dass wenn auch mehrere Aspekte mitgedacht sind.
Ja. Ja.
Es nützt ihm nichts, wenn er eine technische Lösung bekommt und der Jurist sagt ihm dann später, das ist kann man vergessen. Ja. Umgekehrt, wenn man juristisch irgendwas toll bewertet und das oder auch vielleicht sogar Vorschläge macht, wie was gehen könnte und es ist technisch nicht umsetzbar.
So ist es. Ja. Ja. Kommt leider häufiger vor, als man glaubt.
Kommt häufiger vor, als man glaubt.
Ich hatte mal bei einem großen Softwarehersteller schon ganz lange her eine Lizenzschulung. Und da waren mehrere Systemhäuser da und er hat halt immer wieder so Lizenz, was das halt uns übersetzt quasi, was das jetzt heißen soll. Und regelmäßig hat einer von uns gesagt, ja, Moment mal, das geht in der Technik, also in der Praxis, das geht so nicht, das ist nicht kompatibel. Und dann haben wir, ja, weiß ich nicht. Und dann frage ich, ja, warum nehmen wir solche Sachen? Sag ich, ja, er ist Jurist. Ja, okay, ne? Erklärt, warum manche Lizenzbedingungen so kompliziert sind, wenn du natürlich nur irgendwas Schönes hinschreibst, was in der Praxis dann nicht funktioniert.
Oder nicht lebbar ist.
Oder nicht lebbar ist, ja. Du sagst es. Und dann bist du wieder in dem Thema, dann musst du wieder als Praktiker schauen, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Und hoffen, dass es nicht so ein Streitfall kommt. Aber du musst das irgendwie zum Leben erwecken, weil sonst ist das ja, wird das ja nichts.
Ja, und nur dann ist es auch für den Mandanten gut investiertes Geld.
Ja.
Ja. Wenn man als Berater und als Praxisberater muss man sich dessen bewusst sein. Ne?
Ja. Ja, schön, schön. Du, was geben wir jetzt noch? Weil das sind die Leute tief beeindruckend.
Ein schönes Schlusswort.
Also, zeigst du mir noch sagen, wie kann man die denn erreichen? Weil du hast jetzt die Leute tief beeindruckt. Es sind ganz sicher ganz viele draußen, die sich an Juristen, an Anwalt wünschen, der die IT versteht. Wie erreicht man die am besten?
Ja, also,
willst du überhaupt erreicht
werden? Ja, naja. Doch, an sich schon. Ja. Also, mein Name ist nochmal Ivo Runk und am besten, man geht auf www.bindergroesswang.at, Binder und dann groeswang.at, alles zusammen und klein. Da findet man mich, da findet man sogar meine Mobiltelefonnummer. Falls jetzt nach diesem Podcast jemand mich beschimpfen möchte.
Ja, das glaube ich weniger. Aber ich glaube, es sind doch der eine oder andere dabei, der Rat braucht. Ich werde auch immer wieder gefragt nach Juristen. Es hatte kaum einer keinen Firmenanwalt zum Beispiel.
Ja.
Nur ganz viele sind ja gerade in dem Bereich, dann führen wir uns halt auch eher nicht. Also das ist dann eher, also ich schreibe da AGBs oder ich schreibe da, wobei AGBs für uns ja auch schon wieder eine Wissenschaft ist. Oder ich schreibe da in einem, keine Ahnung, Partnergesellschaftsvertrag oder irgend sowas. Aber wenn es dann wirklich an
Na gut, bei uns ist der Vorteil, dass wir ein relativ großer Laden sind mit sehr hoher Spezialisierung. Und eben meine Spezialisierung ist in dem Bereich und aus dem Grund ist es dann immer bin ich immer froh, auch mit solchen Dingen zu tun zu haben und macht auch Spaß und kann auch, glaube ich, was beitragen.
Ja, das ist schön. Ja, das ist eine gute Motivation, oder? Was beitragen zu wollen. Sehr schön. Ja, Ivo, ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank für deine viele Zeit, auch für die Bereitschaft überhaupt, das zu machen. Nicht? Ich habe dich da irgendwie so beim Gehen, habe ich dich da drauf angequatscht bei der Veranstaltung, dass du das möglich gemacht hast. Danke dir dafür.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Und ja, schauen wir, was kommt, oder?
Ja, wunderbar. Danke, schönen Tag.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.